Selbstbestimmungsrecht oder Tötungsdelikt? Der Kampf um die Abtreibung, zu diesem Thema begrüßt Sie ganz herzlich Anjuta Engert hier heute in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Tja, während ein Virus weltweit die Öffentlichkeit beherrscht und ebenso unser Leben stark einschränkt, da rangieren so manche politische Entscheidungen auf einem Nebenschauplatz. So zum Beispiel Ende Mai, da brachten CDU/CSU gemeinsam mit der SPD einen Antrag durch das Parlament, in dem zentrale Forderungen der internationalen Abtreibungslobby befürwortet werden. Für den CDU-Politiker Hubert Hüppe und stellvertretenden Bundesvorsitzenden der Christdemokraten für das Leben, kurz CDL, ist das unfassbar, komme aber auch nicht völlig überraschend. Deshalb fragen wir heute hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb, wie steht es eigentlich um das Thema Abtreibung in Deutschland? Welche Ziele verfolgt die internationale Abtreibungslobby mit der International Planned Parenthood Federation, kurz IPPF, die sich als größter Gesundheitsdienstleister von Familienplanungsprogrammen ausgibt, aber gleichzeitig einer der größten Anbieter vorgeburtlicher Kindstötungen ist? Und wie lässt sich erklären, dass Spitzenpolitiker von CDU und CSU einem Antrag zustimmen, der die Freigabe der Abtreibung bis zur Geburt ganz oben auf der Agenda stehen hat, und zwar weltweit? Tja, natürlich wollen wir auch gerne wissen, was können wir Bürger tun, die nicht wollen, dass die Bundesregierung Organisationen wie die eben genannte IPPF, die International Planned Parenthood Federation, mit 12 Millionen Euro für das laufende Jahr fördern und damit eben auch den größten Anbieter vorgeburtlicher Kindstötungen. Und all diese Fragen kann uns heute sehr gut beantworten eine der führenden Frauen der Lebensrechtsbewegung in Deutschland, nämlich Alexandra Maria Linder, die, mit der ich jetzt verbunden bin, aus Finnentrop im Sauerland. Ich begrüße Sie ganz herzlich hier in der Sendung. Frau Linder, guten Morgen.
Guten Morgen, Frau Engert.
Sie sind stellvertretende Vorsitzende von ALFA, der Aktion Lebensrecht für alle, vor allem aber auch Vorsitzende des Bundesverbandes Lebensrecht. Das ist die Hauptorganisation, oder in der Hauptsache organisieren Sie den Marsch für das Leben, der einmal im Jahr in Berlin stattfindet. Beruflich sind Sie eigentlich Übersetzerin, Lektorin, Dozentin, haben auch 3 erwachsene Kinder, haben auch schon zum Thema Geschäft Abtreibung ein Buch geschrieben, auch zum Thema Lebensrecht. Und Sie haben das Projekt Vita L, es gibt Alternativen, gegründet und leiten dieses Vita L Beratungstelefon. Frau Linder, schön, dass Sie heute hier sind. Und vorab vielleicht für alle, die es vielleicht gar nicht so genau wissen, was passiert denn eigentlich bei einer Abtreibung? Denn da kursieren ja immer ganz unterschiedliche Begriffe um dieses Thema und um dieses Wort.
Ja, da fangen Sie gleich mit dem heftigsten Thema an. Also erstmal noch einmal guten Morgen und herzlichen Dank, dass Sie sich mit diesem ja wirklich brutalen, schwierigen und sehr komplizierten Thema beschäftigen, und zwar häufig. Da bin ich Radio Horeb sehr dankbar für. Wir sind ja auf dem neuesten Stand der Wissenschaft, im Gegensatz zu dem, was uns immer vorgeworfen wird. Die Embryologie hat in den letzten Jahrzehnten Riesenfortschritte gemacht, also die Erforschung des Lebens vor der Geburt. Und mittlerweile ist man so weit, dass man tatsächlich bis zum Entstehungszeitpunkt des Kindes zurückgehen kann. Das konnte man früher nicht. Diese 12-Wochen-Regel stammt zum Beispiel aus den 70ern, wo man eben von der Geburt her noch nicht weiter zurückgehen konnte. Man wusste, ungefähr 12., 14. Schwangerschaftswoche, da ist es definitiv ein Mensch. Aber vorher hat man das einfach wissenschaftlich noch nicht so nachweisen können. Man hat nur den falschen Schluss daraus gezogen und angenommen, dass es vorher auch kein Mensch sein könnte, was ja rein wissenschaftlich betrachtet eigentlich Unsinn ist. Embryologisch ist es mittlerweile so, in jedem embryologischen wissenschaftlichen Lehrbuch an Universitäten und sonst auch überall steht auf Seite 2 spätestens, ab der Verschmelzung von Ei- und Samenzelle ist ein neuer Mensch entstanden. Und das ist das, der Punkt, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen. Ich kann also die Wissenschaft negieren oder verdrängen, aber ich kann sie nicht leugnen, denn sie ist da und sie hat das zweifelsfrei nachgewiesen. Und Deswegen ist es so, dass bei jeder Abtreibung das passiert, was die Lebensrechtsbewegung seit über 40 Jahren immer wieder sagt und nachweist und so weiter. Bei jeder Abtreibung stirbt mindestens ein Mensch. Und das ist die Tatsache, mit der wir uns auseinandersetzen müssen. Da darf keine Ideologie eine Rolle spielen. Da darf keine Vernachlässigung von Kindern, Müttern und ihren Rechten eine Rolle spielen, sondern wir müssen uns knallhart damit auseinandersetzen. Abtreibung tötet immer mindestens einen Menschen, schädigt und verletzt andere Menschen. Was können wir tun, um das zu verhindern? Und was können wir tun, um den Leuten eine Lösung anzubieten? Und das ist unsere Aufgabe.
Wie sehen Sie denn das Bewusstsein beim Thema Abtreibung? Es wird ja dann gerne behauptet, das Recht von Frauen auf Selbstbestimmung ist unantastbar und das ist dann ein Slogan für Abtreibung. Hat sich das schon so in weiten Kreisen eigentlich der Bevölkerung durchgesetzt?
In jedem Land, in dem Abtreibung legal ist, steigt natürlich die Akzeptanz in der Gesellschaft. Und wenn es dann noch von Krankenkassen finanziert wird, steigt die Akzeptanz natürlich noch mehr, weil der Mensch da glaubt, ja gut, die Krankenkasse bezahlt das, dann ist das was Gutes. Bei uns ist es so, wir haben so ein Mischgesetz. Dieses Gesetz existiert auf der Welt nur einmal, nämlich in Deutschland. Es ist ein sehr merkwürdiges Gesetz. Der Paragraph 218 folgende steht ja sinnvollerweise im Strafgesetzbuch, weil es ja tatsächlich um die Tötung eines Menschen geht. Hat aber die Einschränkung, dass wenn eine Frau innerhalb der ersten 12 bis 14 Wochen, also 12 offizielle Schwangerschaftswochen, aber Schwangerschaft wird ja gezählt im Grunde ab dem ersten Tag der letzten Periode, dann sind es ja eigentlich 14, wenn sie zu einer Beratungsstelle geht und sich einen Schein besorgt, mit einer Beratungsstelle gesprochen hat, dann wird sie für diese Abtreibung, die sie möglicherweise danach machen lässt, nicht bestraft. Das ist eine ganz merkwürdige Regelung, denn in den Köpfen der Menschen ist sinnvollerweise verankert, entweder ich darf etwas oder ich darf etwas nicht. Aber so eine verschwurbelte Regelung führt natürlich dazu, dass sich in der Gesellschaft festsetzt, naja, ich darf das ja machen, ich muss halt nur einen Schein holen. Und das hat wiederum dazu geführt, dass seit dieses Gesetz existiert, gerade die jüngeren Generationen dieses Bewusstsein, was da eigentlich passiert, nicht mehr haben, verstärkt natürlich durch ideologische Organisationen und Gruppierungen, die ganz bewusst und ganz massiv versuchen, das Kind vor der Geburt zu entmenschlichen. Das ist also ein ganz wesentlicher Punkt ihrer ideologischen Strategie, dass sie also nie von Kind sprechen. Wenn Sie zum Beispiel auf den Seiten von Pro Familia gucken, da steht nie, ein Kind wird abgetrieben, sondern es wird eine Schwangerschaft abgebrochen. Oder es wird ein Gebärmutterinhalt entfernt, wie das auch bei Frau Hähnel in ihrem Informationsblatt steht. Frau Hähnel ist ja eine Dame, die Medizin studiert hat und seitdem nur Abtreibungen praktisch gemacht hat. Und auch in diesen Blättern steht nirgendwo etwas von Kind, da steht immer nur von Zellen beseitigen, Schwangerschaftsgewebe entfernen, Gebärmutterinhalt entfernen und so weiter. Das ist eine Strategie, um diesen tatsächlichen Konflikt, der ja existiert zwischen dem Selbstbestimmungsrecht der Frau und dem Lebensrecht des Kindes, das ja nun mal leider diese 9 Monate auf die Frau angewiesen ist, um überleben zu können, um diesen Konflikt einfach so zu lösen, und das ist keine Lösung natürlich, aber sie versuchen das so zu lösen, indem sie aus dem Kind ein paar Zellen machen oder Gebärmutterinhalt, dann wäre das Problem ja tatsächlich gelöst, denn dann wäre das ja sowas wie ein Blinddarm oder eine Zahnbehandlung oder so. Und das ist das Problem, das wir auch haben, dass diese Ideologie sehr verbreitet ist in Deutschland, gerade bei jungen Leuten, weil diese Organisationen auch alle in die Schulen dürfen. Und auch die Schulprogramme der staatlichen Schulen da mitgezogen haben, nicht unbedingt aus ideologischen Gründen, sondern weil die natürlich denken, na gut, die Bundesgesundheitszentrale, also Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, die wird das schon richtig machen und Pro Familia ist staatlich unterstützt. Können wir uns drauf verlassen? Nein, kann man nicht, aber das wissen die Schulen wiederum nicht.
Sie sagen, Pro Familia ist staatlich unterstützt. Welche Organisationen kann man denn bedenkenlos ansprechen, wenn man in einem Schwangerschaftskonflikt ist? Also Organisationen, die dann sozusagen auch im Sinne des für das Kind sprechen, natürlich ebenso auch für die Frau eigentlich.
Also wenn man ganz sicher gehen will, aus meiner Sicht ausschließlich Beratungsstellen, die keine Scheine ausstellen. Denn die haben keinerlei Interesse daran, Geld zu verdienen. Sie haben keinerlei Interesse daran, so schnell wie möglich Leute abzufertigen. Und die betreiben keine eigenen Abtreibungseinrichtungen in verschiedenen Städten, wie Pro Familia es tut. Die würden also dann doppelt dran verdienen. Also sicher gehen kann man eigentlich nur, wenn man sich an Beratungsstellen wendet, die keinen Schein ausstellen. Da bekommt man tatsächlich Hilfe und Unterstützung. Immer.
Und welche wären das? Können Sie das kurz nennen?
Ja, also es gibt zum Beispiel die kirchlichen Stellen, Caritas und SKF. Da glaubt man ja immer, man kann nicht mehr hingehen, weil es keine Schwangerschaftsberatung mehr gibt. Das ist falsch. Da hat sich die Kirche auch schwer über den Tisch ziehen lassen. Natürlich machen die Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen nur keine Scheine aus. Also da gibt es sehr viele gute Stellen, an die man sich wenden kann. Und dann gibt es natürlich ganz viele Beratungsstellen ohne Schein, die im Privatsektor, sage ich mal, die also ehrenamtlich arbeiten. Dazu gehört zum Beispiel Vita L, dazu gehört Caleb, dazu gehören Stellen vom Weißen Kreuz. Also es gibt ganz viele, auch kleine Stellen, Mutter-Kind-Häuser, Häuser, wo Frauen im Schwangerschaftskonflikt einfach hingehen können. Also es gibt zahllose private Initiativen, die da fantastische Arbeit leisten. Und Vita L hat da zum Beispiel auch eine bundesweite Liste, wo man dann wirklich anrufen kann und sagen, ich wohne da und da, ich brauche Hilfe, an wen kann ich mich wenden? Und wir haben eigentlich fast immer private Organisationen, mal große, mal kleine, die wir da empfehlen können und die auch wirklich tolle Arbeit leisten.
Also sowas ist möglich, da überhaupt erstmal eine Anlaufstelle zu haben und erst einmal sein Problem zu schildern und auch Hilfe zu bekommen. Sie sagen, die gesetzliche Regelung des Schwangerschaftsabbruchs hier in Deutschland ist einzigartig. Es steht im Strafgesetzbuch, Paragraph 218, wo es dann heißt, dass eine Abtreibung zwar also illegal ist, aber nicht strafbar. Jetzt hat sich das aber natürlich anders in den Köpfen festgesetzt, weil das ja auch irgendwo ein Widerspruch in sich ist. Wie sieht es denn in den anderen Ländern aus?
Also es gibt weltweit fast, also wenn Abtreibung verboten ist, gibt es eigentlich für extreme Notfälle immer eine Ausnahme. Also zum Beispiel, wenn das Kind nicht lebensfähig ist. Wobei man auch da, also da könnte ich Ihnen mehrere Fälle nennen, dass auch da eine Abtreibung nicht sein muss. Da braucht es natürlich eine unglaublich starke Familie für, die das durchzieht. Ja, also zum Beispiel Familien mit Trisomie 18 Kindern, bei denen die Lebenserwartung teilweise tatsächlich sehr kurz ist, die aber trotzdem sagen, ich schenke dem Kind das Leben, solange es dieses Leben hat und mache das Beste draus für das Kind und unsere Familie. Wenn Leben gegen Leben steht, also zum Beispiel bei einer Eileiterschwangerschaft, das ist eigentlich in keinem Land der Welt in einer Abtreibungsgesetzgebung drin, denn das ist Notwehr. Dann ist natürlich das Thema Vergewaltigung eines, über das man reden muss, wo aber auch im Grunde Abtreibung die schlechtere Lösung ist, was zum Beispiel alle die Frauen sagen, die das Kind bewusst nicht abgetrieben haben, sondern bekommen haben und dann entweder tatsächlich selbst behalten oder zur Adoption freigegeben. Also auch da ist dieses, da muss man aber abtreiben, gar nicht so muss, wie man glaubt. Es gibt wenige Länder, in denen Abtreibung immer verboten ist. Dazu gehört zum Beispiel Guatemala. Und in Guatemala tobt gerade ein ideologischer Kampf. Da geht es angeblich um 17 Frauen, die im Gefängnis sitzen, bis zu 30 Jahre Haft. Also das wird ganz groß aufgebauscht, weil sie ihre Kinder abgetrieben haben. Jetzt hat sich aber herausgestellt, nachdem jemand das mal recherchiert hat, dass alle diese Frauen nicht wegen einer Abtreibung oder einer Fehlgeburt, die man als Abtreibung interpretiert hat, im Gefängnis sitzen, sondern wegen Kindestötung nach der Geburt. Da ist also tatsächlich eine Frau dabei, die ihr kleines, neugeborenes Kind in einer Kloake hat ertrinken lassen. Also das ist der erstickt. Und die sitzt tatsächlich für 30 Jahre im Gefängnis, aber wegen Mordes an ihrem Kind und nicht, weil sie eine Fehlgeburt hatte und behauptet wird, sie hätte eine Abtreibung gehabt. Also da wird sehr viel gelogen. Gerade in den Ländern, zum Beispiel Malta. Ja, auf Malta ist Abtreibung auch verboten, aber auf Malta gibt es fantastische Hilfsorganisationen, die wirklich zusammen auch mit der Kirche, da funktioniert das noch, dafür sorgen und auch mit der Politik dafür sorgen, dass im Grunde fast keine Frau darüber nachdenken muss, weil es haufenweise Hilfsangebote gibt. Also wenn ich Abtreibung verbiete, dann muss ich den Frauen natürlich auch alle Hilfestellungen geben, damit sie gar nicht drüber nachdenken muss. Das ist die eine Variante. In ganz vielen Ländern ist Abtreibung legal und die Zahlen in diesen Ländern widerlegen die Behauptung der Abtreibungsbefürworter, dass es ja gar nicht dann so viele Abtreibungen gibt. Sie können sich alle Länder ansehen, wo Abtreibung legal ist. Da gibt es ganz, ganz hohe Zahlen. Zum Beispiel Großbritannien, die haben eine sehr genaue Statistik. Die hatten im letzten Jahr 220.000 Abtreibungen. Das ist eine sehr hohe Zahl. Die Franzosen haben eine sehr hohe Zahl. Die Schweden, die Niederländer, die Belgier. Die Niederländer senken ihre Zahl damit, dass sie eine Art Menstruationsregelung haben, wo man, wenn man 4 Wochen seine Tage nicht bekommt, zum Arzt gehen kann und der zieht die Menstruation dann raus. Das heißt tatsächlich so, wie oft da ein Kind drin ist, wird nicht gezählt. Also die Frühabtreibungen fallen aus der Statistik raus, aber trotz dieses statistischen Tricks sind die Zahlen sehr hoch. Also wenn man das weltweit betrachtet, in den Ländern, wo Abtreibung verboten ist, gibt es natürlich eine kleine illegale Zahl. Es gibt bei jeder Handlung, die verboten ist, gibt es Leute, die es trotzdem tun. Daraus aber den Schluss zu ziehen, dass ich es legalisieren muss, gibt es komischerweise nur bei der Abtreibung, bei keiner anderen Tat. Dann gibt es Länder, in denen Abtreibung ganz legal ist, also völlig frei und wirklich auch von den staatlichen Stellen bezahlt wird. Da sind die Zahlen durchweg sehr hoch. Und zwar auch offiziell sehr hoch. Es bestreitet niemand, dass es hohe Abtreibungszahlen gibt. Bedeutet, ich habe 2 Möglichkeiten. Ich kann Abtreibung verbieten und damit das Lebensrecht des Kindes so würdigen, wie es eigentlich sein muss, muss aber dann gleichzeitig sämtliche Möglichkeiten bieten, dass eine Frau darüber gar nicht nachdenken muss und sie auch schützen vor sexuellem Missbrauch. Ich muss also im Grunde die Gesellschaft so gestalten, politisch, dass die Frau tatsächlich wertgeschätzt wird, so wie es ihr zukommt. Das ist eine Wahnsinnsaufgabe. Und aus meiner Sicht kapitulieren daher viele Staaten und denken, ach komm, legalisieren wir doch die Abtreibung. So wie in Chile zum Beispiel, da gibt es sogar einen Passus für Mädchen unter 14, die abtreiben dürfen. Und da habe ich dann mich gefragt, wie kommt das? Und habe dann festgestellt, in Chile, Chile steht in der Liste der Staaten, wo Mädchen missbraucht werden, an drittschlimmster Stelle weltweit. Also das hat die dritthöchsten Zahlen. Und statt diese Mädchen zu schützen und wirkliche Emanzipation zu fördern, hat Chile gesagt, dann machen wir halt so, dann lassen wir die halt abtreiben. Das heißt, ich missbrauche ein 14-jähriges Mädchen. Statt dem Mädchen zu helfen, schicke ich sie zur Abtreibung. Dann schicke ich sie wieder nach Hause und dann wird sie weiter missbraucht. Und das ist eine Lösung, gegen die wir uns massiv wehren.
Kommen wir mal zurück nach Deutschland und fragen uns, ob auch hier bald Abtreibung legal sein wird. Denn wie lässt sich sonst erklären, dass Spitzenpolitiker von CDU und CSU eben einem Antrag zustimmen Ende Mai, wie eingangs gesagt, der die Freigabe der Abtreibung bis zur Geburt ganz oben auf der Agenda stehen hat und eben auch das weltweit. Da ist die Frage, wie arbeiten denn vor allem diese Organisationen, also die der Abtreibungslobby angehören, wie International Planned Parenthood Federation, wo es dann immer so glatt heißt, sie setzen sich ein für globale Gesundheit, zur Förderung der sexuellen und reproduktiven Gesundheit. Was ist denn damit überhaupt gemeint? Also wie lässt sich das erklären, dass ja hierzulande so einem Antrag zugestimmt wird?
Ja, das war versteckt. Ich habe mir den Antrag mal genau nochmal durchgelesen. Das war ein 8-seitiger Antrag mit dem Titel Förderung der globalen Gesundheit. Dagegen hat ja niemand was. Und in diesem Antrag standen auch wirklich ganz sinnvolle Dinge. Gesundheitsversorgung, vor und nach der Geburt, Impfstoffentwicklung und so weiter. Also alles Dinge, die jeder von uns unterschreiben würde. Und irgendwann taucht dann da immer der Begriff auf sexuelle und reproduktive Gesundheit, wie Sie ihn gerade auch schon genannt haben. Auch das klingt ja zunächst positiv. Denn da geht es ja um Aufklärung, um selbstbewussten Umgang, verantwortungsvollen Umgang mit Sexualität. Das ist das, was wir darunter verstehen. Was aber international darunter verstanden wird, müsste, und da hört das Verständnis bei mir auf, ein Politiker der CDU, CSU, der im Bundestag sitzt, durchaus wissen. Denn es ist seit Jahrzehnten bekannt, dass in dem Begriff sexuelle und reproduktive Gesundheit selbstverständlich der sichere und legale Zugang zur Abtreibung enthalten ist. Das wissen wir seit 40 Jahren und das sagen wir auch den Politikern seit 40 Jahren. Und es gibt ja auch Politiker wie der Hubert Hüppe, der ja auch viele Jahre im Bundestag saß, die das auch wissen. So, und wenn ich jetzt so einen Antrag habe und lese nicht nur die Förderung der sexuellen und reproduktiven Gesundheit, sondern lese auch noch die Förderung des Bevölkerungsfonds der Vereinten Nationen. IPPF stand nicht drin in dem Antrag. Aber der Bevölkerungsfonds der Vereinten Nationen stand drin. Und auch da ist mittlerweile bekannt, dass die sich also sehr in der Abtreibungsförderung engagieren, gerade erstaunlicherweise in Afrika und Asien. Und es steht eine Organisation drin, wo jeder hätte wissen müssen, die heißt nämlich She Decides. She Decides ist eine Initiative einer niederländischen Politikerin, die gegründet wurde, nachdem die Amerikaner, die Republikaner, nachdem Präsident Trump gewählt worden ist, haben die Republikaner ihre alte Politik wieder aufgenommen, internationale Abtreibungsorganisationen eben nicht mehr finanziell zu fördern. Und wenn die Amerikaner aussteigen, ist das immer ein ziemlicher Verlust. Und She Decides ist gegründet worden, um diesen Verlust eben für solche Organisationen wie IPPF wettzumachen, indem die europäischen Staaten da einzahlen und zusammen das bezahlen, was die Amerikaner nicht mehr bezahlt haben. Das heißt, ein Land wie Deutschland fördert genau tatsächlich diese Abtreibungsorganisationen, wo die Amerikaner die Förderung aus ethischen Gründen gekappt haben. Und das ist tatsächlich untragbar. Das steht jetzt nur ein Begriff, die Bundesregierung begrüßt die Förderung von Bevölkerungsfonds und She Decides, aber dieser Begriff hätte eigentlich genügen müssen, um zu sagen, Entschuldigung, das können wir nicht unterstützen, da können wir doch nicht einfach zustimmen. Das haben manche sicherlich übersehen, manche haben keine Ahnung, aber ich erwarte von Politikern gerade in diesem sensiblen Bereich, über den seit Jahren immer wieder geschrieben und gesprochen wird, dass sie das wissen, und ich erwarte auch von Politikern, dass sie nicht so dumm oder so dreist sind, solche Begriffe da reinzubringen. Das ist aber gelungen. Und das spricht nicht gerade für die Politik dieser Parteien, das muss ich sagen. Also das war jetzt keine, da stand jetzt nicht drin, wir fördern die Abtreibung weltweit, aber durch diese verklausulierten Begriffe und durch die genannten Organisationen hätte man es nicht nur wissen können, sondern mittlerweile auch wissen müssen. Denn wir wissen das seit 40 Jahren. Und das ist natürlich ein Problem, wenn eine Partei, die ein C im Namen hat, sich nicht mal die Mühe macht, bei solchen weltweiten Zielen mal zu überlegen, was ist denn für die Frauen wirklich sinnvoll und was ist für die Frauen nicht sinnvoll und was geht auch aus ethischen Gründen nicht. Und das kann man von den Politikern eigentlich schon erwarten. Und das hat tatsächlich nicht funktioniert. Wenn Sie sich jetzt diese Organisation angucken, also She Decides ist definitiv vor allem die Förderung der Abtreibung, weil sie eben das Geld einbringt, diese Organisation, die Amerikaner nicht mehr zahlen. Wenn Sie die International Planned Parenthood Federation sehen, ein Gründungsmitglied der IPPF war übrigens die deutsche Pro Familia. Der Gründer der deutschen Pro Familia, Hans Harmsen, war ein Eugeniker. Das ist ein Begriff, den man in Deutschland ungern nennt, aber das war tatsächlich so. Deswegen ist er ja auch kein Ehrenvorsitzender mehr von Pro Familia, aber er hat diesen Verein gegründet. Ja, und von den Zielen haben sie sich, soweit ich das überblicken kann, nicht wesentlich distanziert. Also das war ein Eugeniker, die Gründerin der International Planned Parenthood Federation, Margaret Sanger, war erst eine Frau, die gesagt hat, ich muss irgendwie verhindern, dass gerade katholische, also irische, italienische Frauen und die ultraorthodoxen jüdischen Frauen, die ja im 19. Jahrhundert in die USA eingewandert waren und da ein Kind nach dem anderen bekamen, dass die nicht mehr 14 Kinder bekommen und dann beim 14. Kind wirklich, kann man nur so sagen, elendiglich verrecken an Entkräftung. Das hat sie bei ihrer eigenen Mutter gesehen. Das heißt, der Ansatz, dafür zu sorgen, dass man weniger Kinder haben kann, ist richtig, ja, damit man nicht verarmt, damit die Kinder nicht wegsterben, damit man selber nicht wegstirbt und so weiter. Aber sie hat den falschen Schluss draus gezogen. Sie hat eben nicht den Schluss draus gezogen, wir müssen die Gesundheitsversorgung verbessern. Wir müssen den Frauen helfen, dass sie vielleicht auch ein bisschen zum wirtschaftlichen Fortkommen der Familie beitragen können, damit sie eben auch da der Familie was beisteuern können. Wir müssen gucken, wie können wir das machen, dass die nicht mehr so viele Kinder brauchen, Früher war es ja auch so, man bekam 12 Kinder und 5 haben überlebt. Das war ja bei uns früher auch so. Ja, das war ja noch im 19. Jahrhundert so, bis die hygienischen Verhältnisse sich besserten und so weiter. Die wirtschaftlichen Verhältnisse, wo man sah, ich muss nicht mehr so viele Kinder bekommen. Und diese Entwicklung hätte man da auch machen müssen. Also durch Versorgung, durch Bildung und so weiter. Sie hat aber den Schluss draus gezogen, ich muss das mit künstlichen Mitteln jetzt verhindern. Sie hat mit Sterilisation gearbeitet, weil es damals noch keine Abtreibungen gab und keine künstlichen Verhütungsmittel. Danach kamen eben künstliche Verhütungsmittel und Abtreibung. Der Punkt bei den künstlichen Verhütungsmitteln ist, es gibt eine hohe Versagerquote. Will ich das also wirklich durchsetzen, muss ich die Abtreibung als Notnagel sozusagen dahinter stellen, damit ich den Frauen dann dieses, du brauchst keine Kinder zu bekommen, du kannst das irgendwie verhindern, garantieren kann. Und das ist die Entwicklung, die diese Organisationen genommen haben. Und wenn Sie das Programm, gerade der Planned International Planned Parenthood Federation sehen weltweit, die arbeiten fast ausschließlich, also die haben dann immer noch so, ja, Aufklärungsprogramme, aber die Aufklärungsprogramme dienen ausschließlich dazu, den Frauen beizubringen, wie kann ich künstlich verhüten und wenn das nicht klappt, kann ich ja abtreiben. Da geht es in keiner Weise darum, den Wert der Frauen dahin zu stellen, wo er hingehört, die Gesellschaft so zu verändern, dass die Frauen eben ein Mitbestimmungsrecht haben bei der Kinderzahlplanung zum Beispiel. Ja, wir gehen da von unserem saturierten westlichen Partnerschaftsmodell aus. Aber wenn Sie nach Uganda gehen, dann hat eine Frau im Grunde die Möglichkeit, ihrem Mann zu sagen, pass mal auf, halt dich mal 2 Wochen zurück, sonst kriegen wir noch ein Kind und wir wollen ja gerade keins. Und dann muss der Mann sagen, okay, ich schätze dich mit deiner Fruchtbarkeit, ich nehme Rücksicht auf dich. Wenn ich der Frau die Pille gebe, dann ist sie den ganzen Monat für den Mann frei verfügbar und stopft sich mit Hormonen voll. Man muss das einfach so sagen. Wir haben da eine völlig andere Sichtweise. Also die Pille als Befreiung zu sehen, halte ich insgesamt für eine sehr fragwürdige Argumentation, denn mit der Pille ist man immer verfügbar, mit der Pille beeinflusst man nicht nur seine eigene Fruchtbarkeit, die darunter ja auch leiden kann, sondern man täuscht seinem Körper ja im Grunde hormonell ständig etwas vor. Das ist also auch für die Frauen selbst extrem ungesund, gerade auf lange Sicht. Dann gibt es natürlich auch die Fälle mit Thrombosen, die ja teilweise tödlich enden. Also die künstliche Verhütung, die Pille, hat so viele Todesfälle auf 100.000 gerechnet, dass jedes Medikament längst vom Markt genommen worden wäre. Aber da die Pille ja kein Medikament ist, sondern ein hormonelles Verhütungsmittel, das jeder freiwillig nimmt, spielt das keine Rolle. Und wenn übrigens eine Frau in Uganda eine Thrombose kriegt, wird sie sofort sterben, denn da gibt es nämlich nicht die medizinische Gesundheitsversorgung, die sie dann bräuchte. Und wenn Ihnen dann noch kenianische Ärztinnen erzählen, dass sie die Straße mit Kondomen und Pille danach pflastern kann, dass sie aber keine sterilen Spritzen und kein steriles Verbandszeug hat, was sie dringend bräuchte, dann kann man sich ungefähr vorstellen, wie diese großen internationalen Organisationen, einige davon, in solchen Ländern agieren. Mhm. Also das Ziel ist aus meiner Sicht nicht die wirkliche Hilfe für die Frauen, sondern es könnte tatsächlich auch eine Form der kolonialen massiven Bevölkerungsreduktion sein. Stellen Sie sich vor, ja, zu uns kommt ein Entwicklungshelferteam aus Indien, sammelt alle unseren fruchtbaren Frauen, die wir noch haben, in der Schützenhalle und sagt, so, Deutschland hat zu wenig Kinder, ihr setzt jetzt mal sämtliche Verhütungsmittel ab und ihr kriegt jeder 3 Kinder. Wenn ihr nur ein Kind kriegt, müsst ihr alles selber zahlen. Wenn ihr 2 Kinder kriegt, zahlen wir die Hälfte. Bei 3 Kindern wird alles finanziert, Krankenkasse, Bildung und so weiter. Da würde jeder bei uns sagen, ihr habt sie doch nicht alle. Wir tun das aber umgekehrt in Indien, in Uganda, in Kenia, in Nigeria und so weiter. Wir gehen hin und wollen diesen Frauen vorschreiben, wie sie ihre Kinderzahl zu reduzieren haben, und zwar mit künstlichen Mitteln. Wir bieten ihnen keine Bildung. Also natürlich gibt es Organisationen, die das tun, ja? Aber IPPF geht hin und sagt, die bieten keine Bildung, die bieten keine hygienische Versorgung, sondern sie bieten künstliche Verhütung und Abtreibung. Das bringt die Welt nicht weiter, die Gesellschaft nicht weiter und die Frauen auch nicht weiter.
Das aber unter dem Deckmantel der Selbstbestimmung, des Selbstbestimmungsrechts der Frauen. Wenn Sie das natürlich jetzt mal umgekehrt schildern, dann merken wir, dass das Gegenteil der Fall ist. Also wenn man hier Frauen versammeln würde und genau das sagen würde, dass sie jetzt mal 3 Kinder kriegen sollen, etc. Wenn Sie das alles so nennen, das ist ja eine ganze Menge an Informationen, die wir da jetzt zu verarbeiten haben, dann ist es sicherlich noch wichtig, auch noch dann einen führenden Kopf genau dieser ganzen Bewegung zu nennen, der jetzt auch gerade für Unruhe gesorgt hat. Sie haben ja gesagt, She Decides ist eine Bewegung, die gegründet wurde aufgrund eben dieser sogenannten Mexico City Politik. Also immer dann, wenn in den USA wieder Präsidenten der Republikaner an die Macht gekommen sind, dann haben sie die Auslandshilfe für Organisationen, die Abtreibungen durchführen oder bewerben, ausgeschlossen. Jetzt zuletzt eben auch wieder der Fall. Deshalb wurde diese ganze Finanzierung, die flach gefallen ist, dann auf europäische Länder verlagert und hier die Bundesregierung zahlt kräftig. Wie gesagt, 12 Millionen sind da, glaube ich, jetzt im laufenden Jahr auch wirklich locker gemacht worden für genau diese Ziele, letztendlich auch für die Abtreibung. Und jetzt jüngst ist eben auch die Präsidentin des Katholischen Frauenbundes, also eigentlich die oberste katholische Frau in Deutschland, das Gesicht einer Organisation, publik geworden oder ein Champion dieser She Decides Bewegung, die ja jetzt plötzlich für Abtreibung ist. Also sie ist auch Bundestagsabgeordnete, Staatssekretärin, aber eben auch Präsidentin des Katholischen Frauenbundes, Maria Flachsbarth. Jüngst oder ehemals hat sie eigentlich auch mit Hubert Hüppe für den Lebensschutz gestimmt. Jetzt aber dieser Umschwung. Und den will sie gar nicht so gewertet wissen. Was ist denn da eigentlich los? Wie ist das zu erklären?
Ja, das ist sehr merkwürdig. Also diese 12 Millionen, die Sie genannt haben, die gehen ja nur an die IPPF. Der Bevölkerungsfonds der Vereinten Nationen kriegt Millionen. She Decides ist extra finanziert worden. Ich meine mit 11 Millionen. Also da geht schon richtig Geld rein in diese Organisation, die man wirklich an anderer Stelle deutlich sinnvoller für die Frauen einsetzen könnte. Frau Flachsbarth hat sich ja weitreichend versucht zu rechtfertigen. Sie hat also ein dreiseitiges Schreiben an alle diejenigen verschickt, die da eben geschrieben haben und sich wundern, dass sowas finanziert wird. Also ich lese hier gerade, der Bevölkerungsfonds der Vereinten Nationen hat im Jahr 2020 40 Millionen bekommen. Und diese Global Financing Facility für Gesundheit und Ernährung wird mit 50 Millionen unterstützt, was auch immer davon finanziert wird. Also sie rechtfertigt sich damit, dass sie eben angeblich, also dass sie eben nicht angeblich, sondern sie hat ja tatsächlich gesehen, weil sie auch ein bisschen rumgereist ist, dass es in den sogenannten Entwicklungsländern zu zahlreichen ungeplanten Schwangerschaften kommt. Das ist korrekt, ja. Und sie spricht eben, dass die Gründe, und das ist der Knackpunkt, die Gründe nennt sie selbst, sexualisierte Gewalt, ich zitiere Frau Flachsbarth, wirtschaftliche Abhängigkeiten, ungleiche Machtverhältnisse. Das ist für sie eine Hauptursache für diese ungeplanten Schwangerschaften und aus meiner Sicht hat sie da recht. Nur jetzt gucken Sie sich doch diese Gründe mal an. Sexualisierte Gewalt kann ich doch nicht durch Verhütung und Abtreibung lösen. Ich kann wirtschaftliche Abhängigkeit einer Frau nicht durch Verhütung und Abtreibung lösen und ich kann auch ungleiche Machtverhältnisse dadurch nicht lösen. Das heißt, sie erkennt, genau wie die Frau Sänger im Grunde damals, sie erkennt die Probleme tatsächlich, die wir ja alle kennen, aber als Lösungsansatz künstliche Verhütung und Abtreibung anzubieten, löst das Problem dieser Frauen überhaupt nicht. Die gehen dann die Pille kaufen, kommen nach Hause und stehen dem Mann wieder zur Verfügung. Also es ist ein völlig falscher Weg. Ich halte das für eine Kapitulation, weil eben diese Lösung der tatsächlichen Probleme so unfassbar umfassend und aufwendig wären, denkt man sich, naja, jetzt gebe ich denen erstmal Verhütungsmittel und Abtreibung und dann kann sie ja sich vielleicht die Bildung holen, weil sie ja dann weniger Kinder hat und kann dann was werden. Da ist das Pferd aber falsch rum aufgezäumt. Also ich schädige die Frauen. Ja, also wenn man das wirklich ganz knallhart betrachtet, ich schädige die Frauen mit Abtreibung, ich vernachlässige die Kinder und lasse sie sterben und schädige die Frauen mit Hormonen und sonst was, damit sie dann weniger Kinder haben, also auf relativ gewaltsame Weise im Grunde. Ja, und dann kann sie ja vielleicht in die Schule gehen. Ich muss das umgekehrt machen. Ich muss die Kinder sofort alle in die Schule schicken. Wenn ein Kind, wenn alle Kinder in der Schule oder wie bei uns im Kindergarten nicht lernen, wie benutze ich ein Kondom, sondern erstmal lernen, ich bin ein wertvoller Mensch, ich bin eine einzigartige Person, das nimmt schon ein bisschen weg von dieser Verfügbarkeit, in die so viele Kinder dann reingedrängt werden. Ja, und wenn jeder Mensch weiß von Anfang an, ich bin eine einzigartige, einmalige Person, ist es schwerer, den manipulieren zu wollen und an den Rand zu kommen. Das sind so ganz wesentliche Dinge, die da gemacht werden müssen und die dann tatsächlich auch einen Erfolg bringen. Die zäumt das Pferd von hinten auf. Und ich wundere mich einfach, dass sie das wirklich glaubt. Ja? Sie schreibt dann, für diese Mädchen bedeutet eine Schwangerschaft, dass sie keine Chance auf Bildung haben. Ja, das ist korrekt. Aber ich muss mit der Bildung vorher ansetzen. Dann wären sie vielleicht gar nicht schwanger, weil sie dann eben gebildet sind. Und auch, es gibt ja auch andere Wege, nicht schwanger zu werden. Man könnte ja auch verantwortungsvoll mit der Sexualität umgehen. Man tut immer so, als wären die Frauen in Afrika und Asien strohdumm. Das sind sie aber nicht. Die wissen schon ziemlich genau, wann sie schwanger werden können und wann nicht. Denn das machen die auch seit Millionen von Jahren, so wie wir auch. Und die sind noch viel näher an der Natur in vielen Regionen als wir. Und die können durchaus damit umgehen, aber die werden mittlerweile ein bisschen da reingedrängt, weil man ihnen sagt, du kriegst aber die Bildung nur finanziert, wenn du jetzt künstliche Verhütungsmittel benutzt. Das passiert tatsächlich in solchen Ländern. Und ich weiß nicht, wie die Frau Flachsbart da reingeraten ist. Ich will ihr nichts unterstellen. Aber die hat sich natürlich auf die Zahlen verlassen. Es gibt ja auch in Deutschland Institute für Bevölkerungsentwicklung und so weiter, die da auch mitziehen, an diesem Strang ziehen. Da wird dann immer von einem sogenannten Unmet Need gesprochen, also angeblich 214 Millionen Frauen in Entwicklungsländern, die nicht schwanger werden wollen, aber es werden, weil sie keinen Zugang zu künstlicher Verhütung haben. Das ist eine unbelegte These. Genau wie die Hochrechnung bei der Müttersterblichkeit, dass 13% der Mütter durch illegale Abtreibungen sterben. Das ist einfach hochgerechnet. Die sagen einfach, gut, wir haben 100%, von 100% Müttersterblichkeit sind 13 wegen illegaler Abtreibung. Diese Zahlen, das habe ich schon vor 11 Jahren mal überprüft, diese Zahlen sind durch nichts belegt und auch durch nichts belegbar. Das wird einfach hochgerechnet. Also ich habe so manchmal den Eindruck, dass die Frauen gar nicht gefragt werden, sondern dass das Programme sind, die denen einfach aufgezwungen werden. Und wenn sich Leute wie die Frau Flachsbart davon beeindrucken lassen, dann hat sie entweder nicht genau hingesehen oder sie hat sich nur von bestimmten Leuten da impfen lassen, im wahrsten Sinne des Wortes, und weiß gar nicht, was dahinter steckt. Aber ich erwarte tatsächlich von Leuten, die so eine Position haben, und gerade wenn sie katholisch sind, da hört es ganz ehrlich für mich komplett auf. Also als Katholikin, und zwar als eine der führenden Katholikinnen in Deutschland, der Katholische Deutsche Frauenbund ist ja nicht irgendwer, kann ich mich doch nicht hinstellen und sagen, ja, Abtreibung ist manchmal ein schrecklicher letzter Ausweg. Das hat ja auch der Herr Sternberg vom ZDK behauptet. Also es tut mir leid, aber jetzt ist es so, die einzigen, die Katholiken noch unterstützen sollten, sind ein paar Bischöfe, die noch Klartext reden, und die Lebensrechtsbewegung. Denn alle anderen kann man offensichtlich jetzt vergessen. Das kann ich leider nicht anders sagen. Die sind da irgendwohin abgedriftet. Wie man das zusammenkriegen kann, katholisch zu sein und Abtreibung oder künstliche Verhütung, also diese ganze Art des Umgangs mit diesen Menschen für normal oder gar für gut zu halten, das kriege ich logistisch nicht hin, das muss ich ehrlich sagen.
Dann wollen wir mal ganz dringend fragen, was wir denn eigentlich tun können für ein lebensbejahendes Klima, für den Lebensschutz, dafür, dass Kinder geboren werden dürfen. Welche Hilfe ist nötig? Wie können wir auch argumentieren? Gerade im Angesicht vieler Organisationen, die sehr viel Geld von der Bundesregierung bekommen, dafür, dass sie dann aber eigentlich keine Bildungsarbeit leisten. Sie können uns jetzt gerne anrufen unter der 089 517 008. 008 hier bei Radio Horeb in der Lebenshilfe zum Thema Selbstbestimmungsrecht oder Tötungsdelikt, der Kampf um die Abtreibung. Und zu Gast ist hier heute Alexandra Maria Linder. Sie ist Vorsitzende des Bundesverbandes Lebensrecht und auch erste stellvertretende Vorsitzende von Alpha, der Aktion Lebensrecht für alle, und leitet auch das Projekt Vita L, ein Beratungstelefon, das sie mit gegründet hat. Und Sie können Ihre Fragen jetzt direkt an Sie stellen. stellen unter der 089-517-008-008. Lassen Sie sich nicht verwirren oder abhalten von der Datenschutzansage, die Sie jetzt neuerdings immer hören. Wenn Sie anrufen, bleiben Sie einfach dran. Es entstehen keine Kosten für Sie. Es passiert gar nichts. Ja, nach der Musik geht es dann hier gleich weiter. Vielleicht mit Ihren Fragen. Wir sprechen hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb über Abtreibung. Handelt es sich dabei um ein Selbstbestimmungsrecht oder ein Tötungsdelikt? Zu Gast ist Alexandra Maria Linder, eine der führenden Frauen der Lebensrechtsbewegung in Deutschland. Sie ist Vorsitzende des Bundesverbandes Lebensrecht und Vorsitzende von Alpha, der Aktion Lebensrecht für alle, und hat auch das Beratungstelefon Vita L mitgegründet und leitet es. Und wir haben einige Anrufe. Als erste darf ich eine Hörerin begrüßen aus der Oberpfalz. Hallo und grüß Gott hier in der Sendung.
Hallo.
Wir hören Sie, glaube ich. Hallo.
Ja. Ja, mein Name ist Linda. Ich rufe aus Aufhausen. Ich fand sehr interessant, was die Frau Linda, glaube ich, gesagt hat. Und ich habe mich gefragt, warum unsere Politiker in Deutschland oder in Italien nicht so klar Text sprechen. Warum gibt es nur diese Bewegungen am Rand, aber keiner wirklich in die Politik so spricht. Und ich habe mich gefragt, warum können diese Bewegungen auch nicht so Partei werden. Das wurde sehr gut, weil dann kann man Klartext sprechen. Und diese sollte aufhören. Ich habe heute Morgen, in die Anbetung war ich kurz, und ich habe gebetet, dass das aufhört, weil ich habe am Freitag ein Zeugnis von einer Freundin per Zoom gehört. Wir waren ganz wenige da, die das gehört haben, und sie hat erzählt, wie sie, wenn sie noch nicht im Glaube war, ihre zweites und drittes Babys abgetrieben hat, wie ihre erste Tochter immer noch weint, weil sie diese Geschwister nicht hat. Sie hat jetzt einen kleinen Bruder, sie hat mit dem Papa geheiratet. Das ist der Papa von zweiter und vierter Baby, die vierte lebt und sie ist sehr glücklich. Aber sie hat erzählt, sie war in München, dass sie am Telefon gesagt haben, sie soll nicht auf die Frohlife hören, sie soll gleich reinkommen. Und dann, sie wollte Vornarkose, sie ist aufgewacht. Und sie hat gesagt, sie war eine Frau neben die andere. Manchmal waren auch nicht die Gardinen zu. Sie hat gesehen, wie eine 40-jährige Frau, die abgetrieben hat, ganz fest geweint hat. Sie hat einen Teddybär umgeahmt und ganz laut geweint. Sie hat gesagt, sie hat das Gefühl dann gehabt, das ist eine Schlachthof. Aber sie hat trotzdem das zweite Mal abgetrieben. Und bei der zweiten Mal, sie konnte nicht mehr erinnern, was sie hat gesagt, sie hat das irgendwie gelöscht und sie ist in Therapie gegangen. Und was mir stört, und sie sagt, das ist die Freiheit der Frau und wir helfen die Frau, wenn sie helfen die Frau nicht, weil sie gehen nach Hause mit dem Kind, das gestorben ist. Man kann nicht mehr rückwärts machen, wenn sie das Kind behalten würden und dann sehen würden und zur Adoption geben, dann vielleicht überlegen sie sich, vielleicht behalte ich doch mein Kind oder kann ich geben zu Adoptionen. Ich habe in einem Programm gesehen, wie die Kinder immer ihre leiblichen Eltern suchen und die Eltern auch ihre leiblichen Kinder suchen. Und das letzte Ding, ich wollte sagen, dass diese Frauen dann brauchen Therapie und ein lebenslang, aber diese lebenslang ist diese Wunde immer noch da. Und so, sie sollen uns nicht sagen, dass das ist ein Recht der Frau. Und wegen der Pille auch, ich kenne auch eine Frau, die an Embolie plötzlich gestorben ist, ein zweijähriges Kind hinterlassen. Und ja, so viele Lügen wird uns gesagt.
Ja. Da bringen Sie uns eine ganze Menge auch an Zeugnissen und Mitteilungen mit hier hinein. Ein ganz herzliches Dankeschön, dass Sie das sagen. Und das geben wir weiter. Zum einen den Eindruck, den Sie hatten, wo Frauen beraten wurden oder gleich abtreiben sollten, wie auf dem Schlachthof, wie Sie sagen. Ja, Frau Linder.
Vielen Dank. Da sind viele wichtige Aspekte drin. Natürlich haben wir Millionen von Frauen, die an Abtreibung leiden. Das dürfen sie aber nicht, weil ja behauptet wird, es gäbe keine Folgen. Deswegen sind wir zum Beispiel sehr froh, dass der Gesundheitsminister Spahn da eine Studie haben möchte, um mögliche psychische, aber eigentlich müssten die physischen auch dazu folgen, von Abtreibung. zu erforschen. Also diese Frauen brauchen dringend Hilfe und Unterstützung, auch nach Abtreibung. Also diese Sache mit Pro-Choice und das Selbstbestimmungsrecht und alles kein Problem, da gebe ich der Dame völlig recht, das ist zum größten Teil eine Lüge. Denn Frauen sind ja weder dumm noch kalt und die wissen eigentlich dann doch relativ genau, was passiert. Ich kann mir vorstellen, welche Einrichtung in München das war. Da gibt es nämlich eine sehr große Einrichtung von jemandem, der auch sein ganzes Leben lang nur Abtreibung gemacht hat, inzwischen mal locker 120.000 Stück. Es ist keine Lösung. Es ist weder für das Kind eine Lösung, denn das Kind ist tot. Es ist auch für die Frau keine Lösung, denn die Frau wird verletzt. Und die Tötung des eigenen Kindes, stellen Sie sich einen Marsmenschen vor, der uns fragt, wie habt ihr denn das Selbstbestimmungsrecht der Frauen durchgesetzt? Ja, wir haben erlaubt, dass sie ihre eigenen Kinder vor der Geburt umbringen lassen. Das ist so pervers im Grunde. Ja. Also das ist der eine wichtige Aspekt, dass man auf jeden Fall diesen Frauen auch hilft. Da brauche ich aber auch Frauen, die zu uns kommen und sagen, ich möchte das öffentlich sagen. Schreiben Sie uns Ihre Geschichte. Ja, die zum Beispiel diese Freundin, die Dame gerade erwähnt hat, die soll ihre Geschichte aufschreiben und mir schicken. Wir brauchen diese Zeugnisse auch öffentlich, damit wir sagen können, seht her, das ist alles gelogen. Wenn alle sich verstecken oder verbergen aus verständlichen Gründen, nach einer Abtreibung will niemand darüber reden, das finde ich auch völlig verständlich. Aber es ist wichtig, darüber zu sprechen, um andere Leute vor diesem Fehler zu schützen.
Wohin soll sie das genau schreiben? Oder
an den Bundesverband Lebensrecht. Mhm. berlin@bv-lebensrecht.de oder an die Alpha oder an Vita L. Am besten oder wirklich an den Bundesverband Lebensrecht zu meinen Händen. Ich möchte das sammeln. Denn je mehr wir solche Zeugnisse haben, oder je mehr die Leute sagen, ich stelle mich dann für diese Studie von Herrn Spahn zur Verfügung, das wäre ja auch zum Beispiel wichtig, dass die Frauen dann auch bei der Studie mitmachen und sagen, was sie für Spätfolgen und massive Schäden haben, damit wir eben da tatsächlich dann so einen Bevölkerungsdurchschnitt bekommen. Die Frauen sollen sich bitte alle bei uns melden, auch gerne anonym. Also wir behandeln alles anonym. Ich habe natürlich dann gerne den Kontakt zu den Frauen, damit man ihnen vielleicht auch noch mehr Hilfe vermitteln kann, Gespräche vermitteln kann. Wir haben ja auch Beraterinnen für Nachabtreibung, ja, damit man den Frauen helfen kann. Aber ich garantiere, dass diese Geschichte, wenn sie in die Öffentlichkeit geht, immer anonym ist, wenn das gewünscht wird. Aber diese Geschichten brauchen wir. Und der zweite Punkt, wenn es die Lebensrechtsbewegung nicht gäbe, wäre Abtreibung, Euthanasie, wäre das alles kein Thema mehr, sondern längst legal. Also unsere Bewegung ist letztendlich die einzige, die seit über 40 Jahren konsequent diesen Weg geht. Und wir versorgen natürlich auch die Politiker mit diesen Informationen. Und auch das ist ein Punkt, warum eben die Politik noch nicht komplett eingeknickt ist. Und es gibt auch Politiker, die noch gut sind. Die mögen jetzt das übersehen haben, ja, wenn man sieht, mit was sie sich jeden Tag beschäftigen müssen. Das ist keine Rechtfertigung, keine Entschuldigung, aber stützen Sie die Politiker, die was Gutes tun. Ja, wenn man zum Beispiel so einen Herrn Amthor nimmt, diesen jungen CDU-Politiker, ja, der hat jetzt mal einen kleinen Fehler gemacht, der aber im Grunde lächerlich ist, wenn ich dagegen die Familienministerin sehe, die da ihre Doktorarbeit fälscht und der Mann wird als Amtsarzt entlassen wegen Betrügereien. Die sind korrupt. Der Herr Amthor ist Ende 20 und hat vielleicht mal kurzfristig nicht nachgedacht. Der hat aber weder Geld damit verdient, noch einen Posten sich erschachert. Aber so ein Herr Amthor zum Beispiel hat eine klare Position zum Thema Lebensrecht. Und den muss man unterstützen. Wenn diese Leute, sind ja noch viele andere, die es ja tatsächlich gibt, wenn die dann was Gutes sagen, dann muss man die unterstützen. Dann muss man sagen, okay, ich schreibe dem jetzt einen Brief, ich poste was auf Facebook, ich schreibe ihm eine E-Mail und sage, ich finde das super, dass Sie das gesagt haben. Ich sehe das auch so, meine ganze Gemeinde mit 500 Leuten auch. Die brauchen Unterstützung. Die kriegen nämlich immer nur Shitstorms. Und Shitstorms funktionieren ja nur, solange die anderen sich dann feige, ängstlich zurückziehen und nichts sagen. Shitstorms funktionieren nicht mehr, wenn einer von uns irgendwas schreibt und dann 10.000 Leute schreiben, genau so ist das und ich sehe das auch so, dann klappt dieser Shitstorm nicht mehr. Und das ist was, wo unsere Kreise, sage ich jetzt mal, noch ein bisschen zu zurückhaltend sind, aus welchen Gründen auch immer. Ja, also Konservative gehen ja auch nicht so gern auf die Straße, aber wir müssen das jetzt tun. Wenn Sie sehen, wie die katholische Kirche in vielen Bereichen versagt, es gibt aber auch in der katholischen Kirche noch tolle Leute und tolle Bischöfe, zum Beispiel die zum Marsch fürs Leben kommen und die Sache auch das ganze Jahr über unterstützen. Bischof Oster hat in der Corona-Zeit ein Frauenhaus eröffnet, weil die zu wenig Platz hatten. Ja? Die Linke hat einen Antrag gestellt, Abtreibung zu erleichtern. Ja, man muss genau gucken, wer macht was. Und die Leute muss man unterstützen. Und wir haben die Wahrheit auf unserer Seite. Und wir müssen alle Leute, die dieser Wahrheit dienen, unterstützen mit allem, was wir haben. Denn das ist unsere einzige Chance. Wir sind die Letzten, die es tun. Und wenn wir jetzt nicht alle sagen, so, und jetzt schreibe ich auch mal und jetzt spende ich mal was und ich bete jeden Sonntag mit meiner Gemeinde dafür, dann gehen wir tatsächlich möglicherweise kurzfristig unter. Am Ende werden wir siegen, ja, aber wir brauchen jetzt tatsächlich jeden verfügbaren Menschen, der sagt, ja, ich sehe das auch so und ich unterstütze diese Leute, die Politiker, die Lebensrechtler, die guten Leute in der Kirche. Das ist jetzt wichtiger denn je, denn im Moment bricht das System ja tatsächlich so ein bisschen komplett auseinander.
Ja, vielen Dank. Also wer Frauen kennt, so wie die Anruferin eben, die ein Zeugnis gegeben hat ihrer Freundin, die unendlich auch an der getätigten oder mehreren Abtreibungen leidet, direkt das vielleicht auch schicken, anonym an den Bundesverband Lebensrecht oder auch die Aktion Lebensrecht für alle
zu Immer Händen. Zu meinen Händen bitte, dann kriege ich
Frau
das
Linder. Prima. Oder sich melden bei Politikern wie zum Beispiel Herrn Amthor und diese unterstützen die wenigen, die sich für den Lebensschutz einsetzen. Ja, weiter geht's jetzt mit Frau Plimmer, die ich aus Mülheim begrüßen darf. Hallo, ja. Hier in der Sendung. Grüß Gott.
Grüß Gott. Ja, ich habe gerade die Sendung gehört und es hat mich also schon sehr bewegt und auch ziemlich wütend gemacht, dass ich denke, es wird immer über alles gesprochen. Warum wird nicht über Keuschheit wieder gesprochen? Weil ich finde einfach, was tun die Menschen sich damit an? Jeder darf mit jedem schlafen und es ist alles nicht so schlimm. Das ist ja auch, finde ich, eine seelische Vergewaltigung. Und da bin ich der Meinung, die Keuschheit, die muss wieder an erster Stelle stehen, wo wir mal irgendwann waren in dem letzten Jahrhundert.
Ja, danke, Frau Plimmer. Die Keuschheit oder auch die Sexualität, die in die Ehe gehört, wie erfüllend sie da sein kann und auch gelebt werden kann, das gehört wohl auch dazu. Frau Linder.
Ja, das ist ein wichtiger Aspekt zur Prävention. Ja, also Sie nennen es Keuschheit, ich sage verantwortungsvoller Umgang mit Sexualität, was ja inhaltlich dasselbe ist. Also diese sexuelle Freizügigkeit hat jetzt mal faktisch dazu geführt, dass wir viel mehr kaputte Beziehungen haben, viel mehr instabile Beziehungen haben, massive Anstiege von sexuell übertragbaren Krankheiten haben, massive Anstiege von eben nicht erwünschter oder überraschender Schwangerschaft, gerade auch bei jungen Mädchen haben. Und das ist alles für diese jungen Leute schädlich. Das steht faktisch tatsächlich fest. Dann steigt die Unfruchtbarkeit. Ja, wir haben in Deutschland 30% der Paare, die nicht fruchtbar sind, die also keine eigenen Kinder bekommen können, haben diese Unfruchtbarkeit durch Chlamydieninfektionen bekommen. Und Chlamydieninfektionen bekommt man eigentlich nur, wenn man zu früh, zu schnell mit zu vielen wechselnden Sexualpartnern unterwegs ist. Und wenn ich diese Fakten sehe, müsste eigentlich die Reaktion der Regierung sein, lasst uns doch die Jugendlichen so aufklären, dass sie damit verantwortungsvoll umgehen und eben das denen bieten, was sich eigentlich ja auch jeder Jugendliche wünscht. Ich habe ja selber noch einen Teenager hier und zwei Kinder in den 20ern. Die wünschen sich alle nichts sehnlicher als eine feste, stabile, ernsthafte, tiefe Liebesbeziehung. Die bieten wir denen aber nicht. Ja, in der Schule wird geboten, mach, was du willst, mit jedem, immer und überall. Du kannst ja verhüten und wenn das nicht klappt, kannst du abtreiben. Und das führt zu wirklich zu massiven Schäden für die jungen Leute. Und da müssten wir, da hat die Dame völlig recht, so umschwenken, dass mir die Alternative zumindest auch unterrichtet, damit die Jugendlichen eine echte Wahl haben. Da gebe ich ihr völlig recht.
Ja, vielen Dank. Und weiter geht's noch zu Frau Freidel, die jetzt auch schon hier wartet. Jetzt sind Sie auf Sendung. Hallo, Frau Freidel.
Hallo, grüße Gott. Ich habe mit großem Interesse die Sendung verfolgt und ich kann in vielem zustimmen. Was ich etwas vermisst habe, ich bin seit Jahren Unterstützer von 1000 Plus Pro Femina, wo wirklich sehr, sehr gute Arbeit geleistet wird. Viele Frauen kommen anonym über dieses Online-Portal dorthin, werden gut und wunderbar beraten und finden einen Weg, für ihr Kind, zu ihrem Kind Ja zu sagen. Und das Ergebnis dieser guten Beratungen ist, dass etwa 60-70% der Frauen ihr Kind bekommen und glücklich sind und überglücklich sind. Und es wird auch nach der Geburt noch Unterstützung anberaumt oder gegeben, wenn es notwendig ist. Das hat mir heute ein bisschen gefehlt.
Ja, danke, Frau Freidel. Wir haben natürlich jetzt auch nicht flächendeckend alle Organisationen genannt.
Genau, das kann man gar nicht. Diese 70% beziehen sich übrigens bei allen Beratungsstellen ohne Schein nicht auf die gesamten Beratungen, sondern auf die, die sich zurückmelden. Das ist ja bei unseren freien Stellen, auch bei 1000 Plus und bei allen anderen, das in Anführungsstrichen Problem. Wir machen ja sehr viel online und telefonisch. Und diese 70% Erfolgsquote bezieht sich nicht auf alle, die anrufen, sondern bezieht sich immer auf alle, die sich zurückmelden. Das ist tatsächlich ein Problem aller dieser Beratungsstellen, aber das ist immerhin trotzdem noch eine sehr hohe Quote. Und für jedes Kind, das da gerettet wird und jede Frau, der geholfen wird, lohnt sich jeder Aufwand.
Ja, danke. Und eine Hörerin haben wir noch aus München, Frau Poller. Ich grüße Sie.
Ja, grüß Gott. Ich habe einen heiligen Respekt vor Ihnen allen, dass Sie diese Sendung machen. Erstmal tausendmal vergelt's Gott vom Himmel und von der Erde. Ich habe einen heiligen Respekt vor Ihnen, Frau Alexandra Maria Linder, wenn ich Ihren Namen richtig ausgesprochen habe, Entschuldigung.
Perfekt.
Weil Alexandra heißt ja auch vom Griechischen die Starke. Also ich habe wirklich sehr großen Respekt vor Ihnen. Sie sind sehr stark, dass Sie sich so öffentlich aussprechen. Jetzt habe ich eine Frage. Sie haben gesagt, Schwangere, die in Not sind, bitte nur zu Organisationen gehen ohne Schein. Und jetzt habe ich eine Frage. Denke ich da jetzt richtig, dass sozusagen die von katholischen Leuten gegründete Verein Donum Vitae, die doch diese Abtreibungsscheine hergeben, dass das dann sozusagen nicht katholisch ist, obwohl das von katholischen Leuten gegründet worden ist. Denke ich da richtig oder mache ich einen Denkfehler? Ich denke richtig, dass diese Organisation, die zwar vorgibt, dass sie den Schwangeren hilft, aber gleichzeitig die Abtreibungsscheine hergibt. Und da habe ich ehrlich gesagt ein Problem in der Logistik, wie Sie auch. Frau Alexandra Maria Linder.
Danke, Frau Poller.
Ja, herzlichen Dank. Vielen Dank auch für Ihre mutmachenden Worte. Ich kann also Gebet und Mutmachung von jedem auch brauchen. Ja, das gibt einem auch Kraft. Bei Donum Vitae gebe ich Ihnen völlig recht. Denn das war ja der Streit damals, den Johannes Paul II. Ganz klar auch definiert hat. Diese Scheinvergabe war so lange kein Problem, solange der Schein dient, um Hilfen zu bekommen. Nach der neuen Gesetzgebung 95 war es aber dann so, dass der Schein ausschließlich der Abtreibung dient. Und wenn ich jetzt ich gehe jetzt als Frau zu einer Beratungsstelle, lass mir alle Hilfen geben, lass mich ermutigen. Das macht Donum Vitae auch, ja? Also die Beratung, die machen, ist in vielen Orten wirklich super. Wenn ich aber dann ganz am Ende der Beratung, wenn ich die Frau ermutigt, gestärkt habe, für das Lebensrecht des Kindes eingetreten bin, was in Paragraph 219 ja sogar Vorschrift ist für die Beratungsstellen, das alles gemacht habe und gebe der Frau ganz zum Schluss den Schein und sage, damit, wenn du aber abtreibst, ist das auch okay. Das geht nicht. Das geht als Katholik nicht. Da haben Sie völlig recht. Donum Vitae hat damals gesagt, wir kommen nur so an die Frauen ran im Schwangerschaftskonflikt. Ich habe damals auch überlegt, kommen wir an die Frauen im Schwangerschaftskonflikt heran, wenn wir keine Scheine ausstellen? Das hat sich mittlerweile längst bestätigt, dass gerade die freien Beratungsstellen, die keine Scheine ausstellen, unfassbaren Zulauf haben, Hunderte, Tausende pro Jahr. Also spätestens jetzt oder spätestens 2 Jahre nach diesem Versuch hätte man feststellen müssen, ich brauche diese Scheine nicht, um an Frauen im Konflikt heranzukommen. Das war ja das Hauptargument. Aber wenn ich das ethisch und moralisch betrachte, ist jede Ausstellung eines Scheins, birgt die Gefahr, dass die Frau damit zu einer Abtreibung geht. Und dann habe ich an diesem Bösen tatsächlich mitgewirkt. Deswegen kann ich das als Katholik, wenn ich die Sache ernst nehme, genauso wenig machen, wie ich She Decides unterstützen kann.
Ja, wunderbar. Alles Gute nach München. Vielen Dank. Und einen letzten Hörer darf ich hier begrüßen. Herr Willmann, grüß Gott.
Ja, grüß Gott. Also ich habe nur eine kurze Sache. Sie haben gar nichts über die natürliche Empfängnisregelung erzählt.
Wie gesagt, man kann nicht, das meine ich ja, man muss den Jugendlichen auch Alternativen bieten, dass man auch auf andere Art und Weise nicht schwanger werden kann, nämlich durch verantwortungsvollen Umgang mit Sexualität. Das ist die natürliche Empfängnisregelung. Man kann nur nicht in so einer Stunde alles wahnsinnig ausführen, aber das gehört natürlich zur Prävention, was ich gerade der anderen Dame auch gesagt habe. Ich muss das den Jugendlichen anbieten, damit sie dann tatsächlich auch eine gesunde und ethisch ordentliche Alternative haben, damit sie sich dafür entscheiden können. Da haben Sie völlig recht.
Ja, vielen Dank. Und alles kriegen wir wirklich nicht unter in der Stunde, aber angesprochen haben wir und haben Sie sehr, sehr vieles. Und dafür bin ich Ihnen auch sehr dankbar, Frau Linder. Zum Abschluss vielleicht nochmal die Frage für all diejenigen, die es nochmal gerne hören wollen. Wohin kann man sich wenden, wenn man jetzt den Lebensrecht unterstützen möchte, auch Politiker unterstützen möchte? Sagen Sie das vielleicht noch einmal.
Also Sie können sich einfach an den Bundesverband Lebensrecht wenden und sagen, was Sie möchten, was Sie tun möchten. Und wir haben da ganz sicher tolle Tipps für Sie. Es gibt ja Menschen, die gerne Beratungsstellen unterstützen. Dann gibt es Leute, die vielleicht selber beraten möchten, ehrenamtlich. Das kann man bei VitaL auch tun. Da freuen wir uns immer über kompetente Leute, wenn die sich melden. Und wir brauchen Gebet, wir brauchen moralische Unterstützung, wir brauchen Geld, wir brauchen persönliche Anwesenheit beim Marsch fürs Leben. Es ist einfach so, also melden Sie sich einfach beim Bundesverband Lebensrecht, im Internet ganz leicht zu finden, auch bei jeder anderen Lebensrechtsorganisation, bei der Alpha, bei Caleb, bei VitaL. Es gibt Ärzte für das Leben, es gibt Juristen für das Leben, da findet jeder ein Betätigungsfeld und wir können das gerne vermitteln, denn der Bundesverband Lebensrecht ist ja der Dachverband. Wir haben da einen sehr guten Überblick. Wir müssen wirklich jetzt ganz tief darüber nachdenken. Ich war letztes Jahr in Salzburg und habe den Jedermann gesehen. Das war so einer meiner Lebensträume, die ich so hatte. Und da geht es ausschließlich darum, wenn jetzt der Tod kommt und ich Rechenschaft ablegen muss, was habe ich dann für die Wahrheit getan? Und gerade dieser Lebensrechtsbereich ist jetzt im 21. Jahrhundert ein Bereich, der für dieses Thema unglaublich wichtig ist und wichtig wird. Und zwar nicht nur für die afrikanischen Länder und die asiatischen Länder in Südamerika, sondern auch für uns. Wie gehe ich mit diesem Bereich um? Kapituliere ich? Verstecke ich mich? Oder gehe ich jetzt richtig in diesen Kulturkampf rein? Wir sind in einem Kulturkampf. Der Begriff ist in Deutschland ja nicht so gut besetzt, aber wir sind in einem Kulturkampf. Wir brauchen jetzt jeden. Und jeder, der die Wahrheit vertreten möchte, ist herzlich willkommen. Und wir finden für jeden was, was er tun kann.
Vielen Dank, Frau Linder, dass Sie hier zu Gast waren und Auskunft gegeben haben, uns informiert haben und über die Situation des Lebensrechts der Lebensschützer hier in Deutschland. Alles Gute Ihnen weiterhin bei Ihrer Arbeit, das wünsche ich Ihnen.
Ja, vielen Dank, Frau Engert, und vielen Dank für die guten Anregungen und für das rege Interesse und dafür, dass Radio Horeb diese wichtigen Themen immer wieder aufgreift.
Dankeschön. Das war's heute zum Thema Selbstbestimmungsrecht oder Tötungsdelikt, der Kampf um die Abtreibung. Wenn Sie noch Informationen brauchen, auch vielleicht die Adresse vom Bundesverband Lebensrecht da übers Internet nicht reinkommen oder rankommen, dann können Sie auch gerne den Hörerservice kontaktieren unter der 08328 921 110. Die Telefonnummer also vom Hörerservice 08328 921 110, ansonsten auch auf der Homepage von Radio Horeb. Da gibt es dann zum heutigen Programm einen Infobutton, wo Sie auch nochmal reingucken können und weitere Informationen beziehen können. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und wünsche Ihnen einen gesegneten Tag. Ihre Anjuta Engert.